Vielleicht habe ich an einem Ort nicht so schöne Sachen erlebt. Vielleicht verbinde ich da was Negatives mit. Vielleicht sogar irgendwelche Traumata. Dann mal zu schauen, was passiert, wenn ich diesen Ort umrunde? Was passiert, wenn ich vielleicht den Radius dann nach einer bestimmten Zeit etwas enger ziehe? Vielleicht ja auch eine Spirale wandere, da gibt es ja keine Gebrauchsanweisung. Vielleicht ist es auch einfach ein Ort, der in der Landschaft eindrücklich ist, der dann eine bestimmte Bedeutung erlangt, wenn wir ihm dann durch eine solche Wanderung eine Bedeutung geben. Vielleicht ist es ein Berg, vielleicht ist es ein Wald, vielleicht ist es ein See, den du umrunden möchtest. Vielleicht ist es eine Insel, um die du auf dem Wasser herum dich bewegen möchtest. Moin und herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christo Förster und versuche hier in dem Podcast immer wieder Inspiration, Ideen, Impulse zu teilen, die dazu führen, dass wir mehr Freiheit und Abenteuer in unser Leben bringen. Dass wir diesem Bedürfnis, da rauszugehen, in die Welt die eigenen vier Wände zu verlassen, einfach noch öfter nachgehen und entdecken. Ich spreche oft darüber, dass wir dafür nicht weit weg müssen, dass wir auch vor der Haustür ganz viele Möglichkeiten haben, Abenteuer zu erleben und zu entdecken. Diese Idee der Mikroabenteuer, das ist ja eine, die mich seit Jahren beschäftigt. Ich habe selbst sehr viele Abenteuer vor der Haustür erlebt. Ich habe wahrscheinlich noch mehr darüber gesprochen in Interviews, auf Vorträgen. Ich habe verschiedene Bücher geschrieben über Mikroabenteuer und immer wieder zwischendurch mal das Gefühl, jetzt ist doch eigentlich alles gesagt zu diesem Thema. Aber natürlich treffe ich immer wieder auch auf Menschen, für die diese Idee des Abenteuers vor der Haustür eine neue ist oder zumindest etwas, was sie lange nicht so auf dem Zettel hatten und dann einfach ja eine tolle Möglichkeit, den eigenen Alltag mit mehr Leben zu füllen. Und dann gibt es einfach 1000 Möglichkeiten für Mikroabenteuer. Selbst wenn du das Gefühl hast, du hast nun schon sehr viele Ideen vorgestellt, viele verschiedene Arten, Ansätze für so ein Abenteuer, sei es eine Nacht im Wald, sei es eine Radfahrt ans Meer über Nacht, wo dann morgens die Sonne aufgeht, sei es ein Frühstück oder ein Abendessen vom Gaskocher einfach unter der Woche irgendwo draußen. Es gibt viele Ideen, aber manchmal hast du das Gefühl, ja, was ist denn da eigentlich noch? Ich habe wirklich schon so viel durchgespielt. Ich habe mir den Kopf zerbrochen, ich habe mir Karten angeguckt, ich habe versucht, mir Inspiration zu holen. Was wartet denn da noch an Mikroabenteuern? Natürlich ist es auch so, dass du verschiedene Mikroabenteuer ja auch immer wieder machen kannst, dass jede Nacht draußen im Wald irgendwie anders ist, weil du einen anderen Spot findest, wo du dich dann hinlegst in deinem Schlafsack oder deine Hängematte aufhängst, weil du immer wieder anderes erlebst, weil die Natur sich ja auch ändert, zum Beispiel zu verschiedenen Jahreszeiten oder auch im Laufe der Jahre, weil du dich selbst veränderst. Insofern ist ja auch eine Mikroabenteueridee dann im Erleben nicht immer das Gleiche. Trotzdem habe ich hin und wieder das Gefühl, dass ich mich auch hier im Podcast manchmal wiederhole, wenn ich zum Beispiel Ideen für Mikroabenteuer teile. In der heutigen Folge ist das aber anders. Heute gibt es eine Idee, die ich so noch nirgendwo geteilt habe, die mich auch gerade echt so ein bisschen beflügelt, weil ich denke, Mensch, das will ich unbedingt mal machen. Das ist eine ganz tolle Idee. Das ist eine, die etwas Größeres, eine größere Idee herunterbricht und die sehr gut auch vor der eigenen Haustür umsetzbar ist. Ich habe das selbst in der Form, wie ich das heute vorstellen werde, noch nicht umgesetzt, aber ich habe große Lust drauf. Das ist so ein bisschen so, wie vielleicht erinnerst du dich daran, wenn du diesen Podcast schon länger hörst. Ich habe mal diese Idee des Lowest to Highest heruntergebrochen auf Deutschland. Lowest to Highest bedeutet vom tiefsten Punkt bis zum höchsten Punkt, also von der tiefsten Landmarke bis zur höchsten Landmarke einer Region, eines Landes oder eben eines Bundeslandes. Stammt tut diese Idee aus den USA, da habe ich sie zumindest aufgegriffen, wo es einen Lauf gibt seit vielen Jahren vom tiefsten Punkt der USA im Death Valley, der unter dem Meeresspiegel liegt, hinauf auf den Mount Whitney, der der höchste Berg in den USA außerhalb Alaskas ist. Und da gibt es ein Rennen, den sogenannten Badwater Ultra, der führt auf 135 Meilen von 86 Meter unter dem Meeresspiegel bis auf 4421 Meter Höhe. Auf einer solch kurzen Strecke einen solchen Höhenunterschied zu haben, das ist schon erstaunlich. Und deswegen ist dieses Rennen auch außergewöhnlich hart. Und ich habe vor einigen Jahren mal geguckt, wie kann ich das übertragen auf Deutschland, und habe dann insgesamt 16 Lowest-to-Highest-Routen recherchiert, und zwar in den jeweiligen deutschen Bundesländern, was gar nicht so einfach war, das alles herauszufinden. Packe ich dir in den Newsletter, der diesen Podcast begleitet, der immer am Wochenende erscheint, gerne nochmal den Link rein zu allen diesen Routen, also den Lowest-to-Highest-Routen für die 16 Bundesländer in Deutschland. Findest du nirgendwo anders als auf meiner Website, und diese Seite ist auch ein bisschen versteckt, deswegen ist der Link tatsächlich ganz hilfreich. Den Newsletter kannst du abonnieren unter christoförster.com/frei raus, wenn du es noch nicht getan hast. So, heute möchte ich aber eben über diese neue Idee sprechen, die sich auch herunterbrechen lässt. Wir werden heute nicht in die USA schauen, sondern wir werden mal nach Tibet schauen. Wir werden auf den Mount Kailash schauen. Einen ganz besonderen Berg, einen heiligen Berg in Tibet. Ein Berg, an den jedes Jahr tausende Menschen reisen, von denen erstaunlicherweise die wenigsten Touristen sind. Diese Menschen wandern dort. Wie sie das tun, warum sie das tun, darüber sprechen wir gleich, nachdem wir noch einmal kurz durchgeatmet haben. Ich habe es gesagt, die Reise zu unserer Mikroabenteueridee, zu dem, was wir vor unserer Haustür umsetzen können, wo wir rausgehen können, wirklich was Neues erleben können und vielleicht auch unser Draußenerleben auf eine andere Stufe bringen können. Diese Reise, die beginnt in Tibet am Mount Kailash. Der Mount Kailash ist in Tibet ein heiliger Berg, ist 6638 Meter hoch, liegt im tibetischen Teil des Himalaya-Gebirges und hat eine sehr eindrückliche Form. Er steht relativ frei, hat gar keine Spitze, sondern ist oben so ein bisschen abgerundet, fast wie so ein Kristall liegt er da, sehr symmetrisch. Und ja, wunderschön. Das Besondere ist, er liegt in einem Gebiet, aus dem die wichtigsten Flüsse des indischen Subkontinents entspringen. Unter anderem deshalb wird er seit vielen, vielen Jahrtausenden als heilig betrachtet, ist unbestiegen bis heute aufgrund seiner religiösen Bedeutung. Interessanterweise hatte Reinhold Messner 1985 mal eine Genehmigung, den Kailash zu besteigen, weil er eine beantragt hatte für das umliegende Gebiet. Aber Reinhold Messner hat dann damals aus Respekt vor der Geschichte und der Bedeutung dieses Berges darauf verzichtet, ihn zu besteigen. Seitdem ist keine Erlaubnis mehr erteilt worden. Es gab mal einen spanischen Bergsteiger, der da vor 20 Jahren nochmal rauf wollte. Da gab es dann großen Gegenwind aus der ganzen Welt vor Ort sowieso. Auch bekannte Bergsteiger, die sich dagegen ausgesprochen haben, dass das möglich gemacht wird. Und das wurde es auch nicht. Also der Kailash ist nach wie vor nicht bestiegen. Es gibt aber, wie im Intro gesagt, viele tausende Menschen jedes Jahr, hunderttausende Menschen, die an den Kailash reisen, um dort zu wandern. Was diese Menschen dort praktizieren, hat auch einen religiösen Hintergrund und zu tun mit der religiösen Bedeutung dieses Berges. Und zwar praktizieren sie etwas, was im tibetischen Kora genannt wird. oder im Sanskrit Pradakshina, was so viel bedeutet wie umwandeln von links nach rechts, zukehren der rechten Seite, sprich eine Umrundung des Mount Kailash im Uhrzeigersinn, sodass der Mount Kailash immer rechts zu sehen ist. Im Prinzip eine Pilgerwanderung, ein Ritual, das sowohl im Buddhismus als auch im Hinduismus ausgeübt wird. Gibt's im Kleinen um Statuen herum, um Tempel, um andere Heiligtümer, aber eben auch um den Mount Kailash auf einer Route, die insgesamt 52 Kilometer lang ist. Viele einheimische PilgerInnen werfen sich auf der Umrundung des Mount Kailash auch immer wieder zu Boden, haben Gebetsmühlen dabei oder praktizieren andere kleine Rituale in diesem großen Ritual, in diesem Kora-Ritual, dieser Kora-Wanderung. Warum im Uhrzeigersinn ist nicht so ganz klar, aber man vermutet, dass es damit zu tun hat, dass die rechte Hand die reine Hand ist und die immer dem Heiligtum zugewandt ist, wenn wir eben im Uhrzeigersinn wandern. Es gibt Möglichkeiten, auch als Touristin, als Besucherin dorthin zu reisen an den Mount Kailash und diese Wanderung zu machen. Auch das muss sehr eindrücklich sein, aber ich möchte heute diese Idee einfach mal nehmen und schauen, ob wir die übertragen können auf ein Abenteuer vor der Haustür. Und da ist mir ganz wichtig an dieser Stelle zu sagen, dass es mir dabei nicht um kulturelle Aneignung geht. Also ich werde jetzt nicht mit tibetischen Gebetsfahnen hier durch die Gegend laufen oder mit Gebetsmühlen. Aber ich finde diese Idee, diesen Gedanken sehr wertvoll, etwas zu umrunden, was einem wichtig ist, einen bedeutenden Ort in der Landschaft, auch wenn es vielleicht kein Ort ist, der für ein ganzes Volk oder ein ganzes Land eine große Bedeutung hat, aber es kann ja auch ein Ort sein, der für mich eine besondere Bedeutung hat oder einer, dem ich eine besondere Bedeutung gebe durch ein Ritual, einen, den ich auf besondere Art und Weise würdigen möchte, zu dem ich eine Beziehung herstellen möchte oder vielleicht eine Beziehung neu definieren möchte. Es geht bei so einer Kora-Wanderung nicht immer nur um das Heiligtum selbst, sondern es geht natürlich auch immer um den Menschen, der diese Wanderung macht. Es geht um eine innere Reinigung. Es geht um die Beziehung zu unserer Umgebung und zu etwas, was wir vielleicht nicht so richtig greifen können, wo es keine wissenschaftlichen Belege für gibt. Etwas, was gemeinhin dann als spirituell bezeichnet wird, was auch immer das für uns bedeutet. Im Prinzip ist so eine Kora-Wanderung auch eine große Meditation. Ich glaube, am Mount Kailash ist es so, dass du insgesamt 12-mal ihn umrundet haben musst, also diese 52 Kilometer Route gelaufen sein musst, bevor du dann einen Schritt weiter kommst und eine innere Route laufen kannst, die dann logischerweise etwas kürzer ist und bei der du nochmal ein bisschen näher dran bist an dem Heiligen Berg. Übrigens eine Gegend, also diese Routen verlaufen auf einer durchschnittlichen Höhe von 5000 Metern und der höchste Pass ist glaube ich so auf 5600 Metern, wenn wir uns die äußere, die klassische Kora-Route angucken. Also durchaus auch anstrengend, vor allen Dingen, wenn du eben aus dem Flachland kommst und so der Meeresspiegel normalerweise dein Level ist. Ich lese es gerade nochmal nach. Es ist tatsächlich die 13. Umrundung, nachdem du dann Zutritt zur inneren Kora bekommst. Und das Ziel jedes Buddhisten sei es, steht hier, den Kailash 108 Mal zu umrunden. Und wenn du das geschafft hast, dann erlangst du nach buddhistischer Lehre die unmittelbare Erleuchtung. Es gibt aber auch je nach Jahreszeit und je nach Jahr auch im tibetischen Kalender dann bestimmte Faktoren, mit denen eine Umrundung multipliziert wird. Also im Jahr des Pferdes zählt jede Runde zum Beispiel sechsfach. Wir müssen da aber gar nicht so ins Detail reingehen. Wie gesagt, es geht um diese Idee. Und es geht dabei auch, deswegen habe ich eben gesagt, dass es wie so eine große Meditation ist, darum, nicht von A nach B zu hetzen, sondern ganz bewusst einen Rundkurs zu haben und den auch nicht mit dem Blick auf die Uhr runterzureißen, sondern eben ja meditativ achtsam zu erfahren, mal in sich reinzuhorchen und die Beziehung auf verschiedenen Ebenen zu stärken. Es ist jetzt im Sommer, im Juli, ein Buch erschienen, das gibt es bislang nur auf Englisch, von Nicholas Triolo. Das heißt The Way Around, A Field Guide to Going Nowhere. Und da nimmt der Autor genau diese Idee auf, die am Mount Kailash so eindrücklich zu sehen ist, nämlich dieses Rundweges, bei dem es nicht darum geht, Rekorde zu brechen. Nicholas Triolo ist selbst Ultraläufer und in Tibet runtergekommen von seiner Jagd nach Zeiten, nach Distanzen, nach Rekorden. Er spinnt eben diese Idee weiter des religiösen, kulturellen Umrundens von Heiligtümern und versucht die auch zu übertragen, beziehungsweise erstmal in Relation zu setzen mit dieser Idee des von A nach B, des linearen Unterwegsseins, die wir ja in unseren westlichen Kulturen immer haben. Also dieser Fortschritt, wir wollen diesen einen Ort verlassen und zu einem anderen gelangen und im besten Fall so schnell wie möglich. Dieses immer weiter, und er skizziert sehr schön, wie heilsam das sein kann, sich wirklich im Kreis zu bewegen und in dieser Kreisbewegung aber zu wachsen und, wie ich jetzt schon mehrfach gesagt habe, die Beziehung zu verbessern, die Beziehung nach außen, aber auch nach innen. Er hat zum Beispiel in den USA, wo er lebt, mit einem Freund auch eine Rundwanderung gemacht, um einen Ort in der Natur, an dem einfach viel zerstört wird von der Industrie, wo einfach eine große Wunde klafft in der Landschaft. Und er hat dieses Umwandern dieses Ortes als eine Art Anklage verstanden, aber auch als einen Versuch, da vielleicht in irgendeiner Art und Weise heilsam zu wirken. Am Ende dieses Buches wirft er die Idee auf, diese beiden Ansätze zu verbinden, das Lineare und das Kreisförmige, und vielleicht eine Art Spiralform zu wählen, auch für eine Wanderung, die zwar ja der runden Form folgt, aber dann doch auch einen gewissen Fortschritt, eine Annäherung an etwas beinhaltet. Auch das ist etwas, was sich mit Sicherheit übertragen lässt. Und da bin ich bei genau diesem Punkt, dem Übertragen. Ich habe jetzt mich nicht hingesetzt und konkrete Tourenvorschläge mir überlegt oder irgendwo dokumentiert, die du abrufen kannst. Aber es geht um diesen Gedanken, den mal mitzunehmen und zu schauen, kann ich vielleicht vor meiner Haustür mal diesem Ansatz folgen, eine Kora-Wanderung machen, ohne mir das irgendwie kulturell anzueignen, aber einfach mal schauen, was passiert, wenn ich einen mir wichtigen Ort umrunde. Welcher Radius ist ja erstmal völlig egal. Das ergibt sich möglicherweise aus den örtlichen Gegebenheiten, wo dort Wege sind, auf denen das gut möglich ist. Vielleicht auch noch deinen eigenen Präferenzen, wie lange und wie du unterwegs sein möchtest. Du kannst natürlich auch mehrfach einen Ort umrunden, wenn du jetzt zum Beispiel Lust hast oder dir das wertvoll erscheint, eine längere Zeit unterwegs zu sein, vielleicht 10-mal oder 12-mal einen Ort zu umrunden, aber eben davon wegzukommen, zu zählen und das im Leistungssinne irgendwie zu pushen, sondern da wirklich achtsam ranzugehen, meditativ ranzugehen und zu schauen, was passiert. Welche Orte können das sein? Erstmal alle. Ich habe keine Ahnung, welcher Ort dir wichtig ist, welcher dir in Anführungszeichen heilig ist. Vielleicht ist es dein Geburtsort, vielleicht ist es ein Ort, mit dem du etwas Besonderes verbindest. Das kann was Positives sein, es kann aber sehr gut auch etwas Negatives sein. Ich habe das ganz am Anfang gesagt, es kann auch ein Ansatz sein, zu schauen, wie kann ich Beziehungen zu einem bestimmten Ort in gewisser Art und Weise heilen, indem ich ihn umwandere. Vielleicht habe ich an einem Ort nicht so schöne Sachen erlebt. Vielleicht verbinde ich da was Negatives mit, vielleicht sogar irgendwelche Traumata. Dann mal zu schauen, Was passiert, wenn ich diesen Ort umrunde? Was passiert, wenn ich vielleicht den Radius dann nach einer bestimmten Zeit etwas enger ziehe? Vielleicht ja auch eine Spirale wandere, da gibt's ja keine Gebrauchsanweisung. Aber das mal auszuprobieren. Vielleicht ist es auch einfach ein Ort, der in der Landschaft eindrücklich ist, der dann eine bestimmte Bedeutung erlangt, wenn wir ihm dann durch eine solche Wanderung eine Bedeutung geben. Vielleicht ist es ein Berg, vielleicht ist es ein Wald, vielleicht ist es ein See, den du umrunden möchtest. Vielleicht ist es eine Insel, um die du auf dem Wasser herum dich bewegen möchtest. Also das alles offen natürlich. Ich bin total gespannt, was du vielleicht da für konkrete Ideen dir spinnst und würde mich sehr freuen, wenn du die teilst mit mir. Das kannst du entweder per E-Mail tun, zum Beispiel, indem du auf den Newsletter antwortest, der immer am Wochenende kommt. Da packe ich übrigens auch nochmal einen Link rein zu dem Buch von dem Nicholas Triolo, The Way Around. Oder du kannst es tun über Instagram. Du kannst mir eine WhatsApp-Nachricht schicken über eine Nummer, die du auf meiner Website findest, da wo du auch den Newsletter abonnieren kannst, auf christoförster.com/frei-raus. Da steht diese Nummer. Und jetzt nach meiner Rückkehr aus Costa Rica gucke ich da auch wieder regelmäßig rein und antworte auch ein bisschen schneller als in den letzten Wochen. Also sehr gerne her mit deinen Ideen, mit deinen Impulsen, vielleicht sogar Erfahrungen, die du machst oder schon gemacht hast, vielleicht hast du ja etwas Ähnliches auch schon mal ausprobiert. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich danke dir fürs Zuhören. Mehr konkrete Tipps dazu gibt's nämlich jetzt gar nicht. Ich wollte einfach das mal raushauen und dir das rüberwerfen. Und jetzt liegt es bei dir und vielleicht macht es mit dir was. Ich danke dir fürs Zuhören. Freue mich, wenn du nächste Woche wieder reinhörst zur neuen Folge von Frei Raus. Und wünsche dir bis dahin, bis wir uns wieder hören, eine wunderbare Zeit. Is up the hill.